Irankrieg, 8 Aspekte, die jetzt für Investoren wichtig sind. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014, also mittlerweile seit über einem Jahrzehnt und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte. Der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag. Und jetzt am Sonntag, den 1.3., da wird es im Newsletter eine Ergänzung geben zur letzten Podcast-Folge zum Thema der BDC-Aktien. Da werde ich am Sonntag ein ganz konkretes eigenes Investment in diesem Segment darstellen. Wenn dich solche Themen interessieren, aber auch in turbulenten Marktphasen, wenn du Unterstützung haben möchtest von Geldbildung im Sinne einer unabhängigen, rationalen Einordnung der Ereignisse, dann kannst du dich gerne uns anschließen unter geldbildung.de, einfach dort auf der Startseite mit der E-Mail-Adresse eintragen, dann kommt eine E-Mail, das noch einmal bestätigen und dann bist du dabei und erhältst offiziell jeden Sonntag noch mehr Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein ganz aktuelles Thema sprechen. Ich nehme die Folge für dich jetzt auf am 28.02. und heute haben die israelische und die US-Regierung einen Angriff gegen den Iran begonnen. Und da werden wir heute genauer reingehen, weil das natürlich jetzt das dominierende Thema ist in den Medien und aus meiner Sicht da auch viele Anleger dann verunsichert werden oder vielleicht auch möglicherweise vorschnelle Entscheidungen treffen. Da möchte ich einfach meine Erfahrungen heute mit dir teilen und 8 Aspekte mit dir diskutieren, die aus meiner Sicht jetzt bei aller Unsicherheit, die wir jetzt haben, die jetzt aus meiner Sicht für Investoren besonders wichtig sind. Wenn wir uns mal überlegen, ist es jetzt irgendwie ein Ereignis, was eine Art schwarzer Schwan ist, wo absolut niemand auf der Agenda hatte, was irgendwo wie aus dem Nichts plötzlich erfolgte, dann können wir natürlich sagen, eher nein, weil das Thema schon sehr, sehr lange natürlich in den Medien ist. Wer die Medien verfolgt hat, da wurde auch gerade in den letzten Tagen immer stärker beschrieben, dass ein Angriff immer wahrscheinlicher wird. Also das ist auf keinen Fall ein Thema, was jetzt vollkommen unerwartet irgendwie passiert, sondern es wurde irgendwo von vielen erwartet, dass es dann passieren wird. Es war noch unklar wann, aber es wurde von vielen erwartet im Markt, dass es eben passieren wird, dass es eben einen Angriff des Irans durch die USA geben wird. Und das können wir uns auch aggregiert ansehen. Wenn wir uns das aggregiert ansehen, da bieten sich dann Prognosemärkte an. Da bieten sich Plattformen an wie Polymarket oder Kaleshi, wo du Quoten dir ansehen kannst. Und das ist am Ende die aggregierte Meinung von den Leuten, die dort Geld platziert haben. Und diese Prognosemärkte, die werden immer wichtiger. Auch Investmentbanken beziehen sich in ihrem Research mittlerweile auf Prognosemärkte, weil natürlich kannst du sagen, du befragst einen außenpolitischen Experten, wie beurteilt er das? Oder du schaust dir halt solche Märkte an, die das am Ende komplett aggregieren, alle Informationen und wo die Leute handfest ökonomische Interessen haben, auch richtig zu liegen, weil du dann auch viel Geld verdienen kannst. Und in diese Datenpunkte, also in diese Prognosemärkte, da fließen ja die Meinungen von allen relevanten Marktteilnehmern oder von allen relevanten Beobachtern ein. Und das ist am Ende so eine Zusammenfassung. Deswegen ich persönlich schaue bei solchen Ereignissen oder verfolge dort die Quoten, um einfach ein Gefühl zu bekommen, was ist auch ein Stück weit die Erwartungshaltung des Finanzmarktes. Das hatte ich zum Beispiel auch im Vorfeld bei der letzten amerikanischen Wahl gemacht. Und da war der Anhaltspunkt, den da die Märkte gegeben haben über die Prognosemärkte, das war jetzt nicht ganz so verkehrt. Und wie gesagt, diese Märkte werden immer wichtiger. Auch Investmentbanken beziehen sich auf diese Märkte. Und wenn wir uns dort mal anschauen, was war dort die Erwartungshaltung, bestätigt es eigentlich das Gefühl, dass in den Medien ja immer stärker auch gesprochen wurde davon, dass ein Angriff wahrscheinlich ist. Wenn wir dort mal uns anschauen, was waren denn die Quoten 2 Tage vor dem Angriff, also am 26.02. Da war es so, dass die Erwartungshaltung für einen baldigen Angriff der USA auf den Iran, die war gemäß von diesen Prognosemärkten sehr hoch. Wir waren da im Bereich von über 50%, dass ein Angriff erfolgt bis Ende März. Und wenn wir noch weitergehen bis Ende des Jahres, dann lag die Quote bei über 70%. Also da wurde mehrheitlich erwartet, dass ein Angriff in diesem Jahr erfolgt. Man könnte überspitzt formulieren, jeder wusste, es wird einen Angriff geben. Es war nur noch unklar, wann genau. Wobei, dass es kurzfristiger erfolgen wird, auch da waren die Quoten relativ hoch, wie gesagt, bei über 50% bis Ende März. Also das ist schon ein starkes Signal und das ist aggregiert das, was du halt auch als Eindruck vielleicht gewinnen konntest, wenn du die Medien verfolgt hast. Wobei teilweise kann das auch abweichen. Bei der Wahl war das zum Beispiel so, in den Medien hat man ein anderes Bild bekommen gegenüber den Quoten bei den Prognosemärkten. Jetzt in diesem Beispiel, bei diesem Ereignis war das deckungsgleich, würde ich sagen. Da war die Einschätzung in den Medien so in der Breite, das war irgendwo deckungsgleich mit den Prognosemärkten, dass es also immer wahrscheinlicher wird, dass ein Angriff erfolgen wird. Wir können also erstmal sagen, in Bezug auf das Thema schwarzer Schwan, das ist es auf gar keinen Fall, weil es kann kein schwarzer Schwan sein, wenn die Mehrheit damit rechnet, nur noch unklar ist, wann der Angriff erfolgen wird. Das ist insofern wichtig, weil es bei der Börse natürlich immer auch um die Erwartungshaltung geht, was ist eingepreist, was ist irgendwo ganz plötzlich unerwartet. Stell dir eine Firma vor, alle erwarten, dass der Gewinn im nächsten Quartal deutlich steigen wird. Das ist die Erwartungshaltung, das ist der Konsens der Analysten. Und dann kommt die Firma um die Ecke mit einer Gewinnwarnung. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass mit aller Wahrscheinlichkeit halt die Aktie massiv abgestraft wird, weil einfach das, was die Realität ist, das passt überhaupt nicht zu dem, was erwartet wurde. Und dann muss eigentlich die Realität angepasst werden. Und das bedeutet dann, dass der Kurs der Aktie stark fallen muss, damit eben das wieder die neue Realität mit der neuen Gewinnsituation reflektiert. Deswegen ist die Erwartungshaltung wichtig. Und das ist mal der erste wichtige Aspekt. Das ist kein schwarzer Schwan, sondern es wurde mehrheitlich erwartet. Natürlich kann der schwarze Schwan in der Dynamik sein. Was passiert genau? Wie entwickelt sich? Ich meine, das kann keiner vorhersehen. Das kann dann natürlich theoretisch noch kommen, aber das Ereignis per se, das ist kein schwarzer Schwan. Der zweite Punkt, der zweite Aspekt, der ist jetzt ganz wichtig, das ist, dass diese Prognosemärkte, die werden mittlerweile von Investmentbanken verfolgt, die beziehen sich da in ihrem Research. Das sind ja keine Plattformen, die unbekannt sind. Da werden ja Millionen investiert, teilweise hunderte Millionen Dollar, je nachdem, um welche Ereignisse es geht. Also diese Prognosemärkte, die laufen nicht unentdeckt zu anderen Märkten, sondern die reflektieren die aggregierte Meinung der Marktteilnehmer. Und es gibt handfeste ökonomische Interessen, richtig zu liegen, weil du dann sehr viel Geld verdienen kannst. Und da können wir durchaus ableiten, dass wenn wir eine solch klare Erwartungshaltung haben, dass dann auch eine gewisse Erwartungshaltung in dieser Richtung, also ein gewisses Risiko in diese Richtung, dass sich das materialisieren könnte, dass der Iran angegriffen wird, dass es auch in anderen Wertpapiermärkten teilweise zumindest bereits reflektiert wurde, weil eben die Erwartungshaltung so eindeutig ist. Wenn wir jetzt einzelne Märkte uns anschauen und dort die Entwicklungen im Vorfeld jetzt zum 28.02., zum Beispiel Ölmarkt, Anleihenmarkt, Goldmarkt, Aktienmarkt etc., dann müssen wir natürlich sagen, ja, wir können die Entwicklung uns ansehen und ja, du wirst dann in den Medien auch das finden, dass dann geschrieben wird, deswegen ist es gestiegen, genau aus jenem Grund. Am Ende können wir das jetzt nicht nur isoliert auf die Erwartungshaltung zurückführen, dass der Ölmarkt jetzt erwartet hat, dass irgendwo der Iran angegriffen wird. Das wird sicherlich mit reingespielt haben, aber am Ende ist ja der Ölpreis Angebot und Nachfrage, Marktteilnehmer sind anonym, das ist die Meinungsbildung, die dahinter steht, die ist anonym. Und da kannst du nicht genau sagen, ob das jetzt nur deswegen der Fall ist. Aber wir können definitiv sagen, das spielt da auch mit rein. Vor allem, weil die Erwartungshaltung halt so groß gewesen ist am Wettmarkt, am Prognosemarkt. Deswegen können wir sagen, das ist sicherlich ein Thema, was mit reingespielt hat. Wenn wir uns jetzt den Ölpreis zum Beispiel ansehen, der um 15% zugelegt hat in den letzten 3 Monaten, ja, dann wird es mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch folgende Situation gewesen sein, dass halt Investoren im Öl, dass die halt zum Ergebnis gekommen sind, dass ein Angriff wahrscheinlicher wird. Und das hat dann auch bestimmte Implikationen, zumindest kurzfristig, auf den Ölmarkt. Und das beginnt der Ölpreis ja schon im Vorfeld einzupreisen. Also der schaut ja auch nach vorne. Und wenn das Risiko größer wird, dann wartet der Markt ja nicht bis zum Tag X, sondern es beginnt im Vorfeld bereits etwas zu arbeiten und dass das Ganze dann zumindest teilweise eingepreist wird. Auch bei Edelmetallen können wir vielleicht zum Ergebnis kommen, ja, der Goldpreis, der hat sich toll entwickelt, vielleicht teilweise auch wegen dem Risiko, wegen der Angst, dass das Ganze eskalieren könnte. Der Goldpreis hat um 25% zugelegt in den letzten 3 Monaten, kann sicherlich einen Teil davon auch daher rühren, dass Marktteilnehmer halt gesagt haben, okay, ein Angriff auf den Iran wird wahrscheinlicher. Bei den Anleihen, bei den Staatsanleihen, wenn wir die Renditen anschauen von 10-jährigen amerikanischen Anleihen, da liegen wir mittlerweile mit dem Schlusskurs jetzt vom 27.02., da liegen wir bei unter 4% Rendite bei den 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen, bei den Renditen. Was auch ganz interessant ist, weil um den Jahreswechsel und auch schon vorher, da war das somit die unbeliebteste Anlageklasse, langlaufende Anleihen. Die Meinung vieler Marktteilnehmer war ja, die Renditen werden nach oben schießen, weil eine zweite Inflationswelle kommt, etc. Wir sehen jetzt, dass das Gegenteil eingetreten ist. Die Renditen sind deutlich runtergegangen. Wir müssen festhalten, dass langlaufende Anleihen, dass die besser performt haben bisher in 26 gegenüber dem amerikanischen Aktienindex S&P 500, weil die Renditen runtergegangen sind. Und wenn die Renditen runtergehen, bedeutet es ja, dass die Kurse raufgegangen sind. Natürlich könnten wir jetzt auch sagen, ja, vielleicht spielt auch ein Teil mit rein, dass Marktteilnehmer die Suche nach der Sicherheit eben suchen und dann doch wieder bei Staatsanleihen landen, auch wenn teilweise dort andere Themen geschrieben wurde, ja ganz oft im letzten Jahr auch, dass eben Anleger in den USA nicht mehr vertrauen, sich abwenden, dass die USA pleite gehen wird. Also das wurde ja teilweise kolportiert, habe ich öfters auch im Newsletter eingeordnet oder auch mal im Podcast. Wir sehen hier, die Renditen gehen runter und es kann durchaus ein Effekt sein aus meiner Sicht, dass Anleger hier halt die Sicherheit suchen. Der nächste Punkt, der Aktienmarkt, Nasdaq 100, auf Jahressicht bisher 2% verloren, könnte auch mit reinspielen, dass halt der Markt vielleicht auch ein bisschen deswegen nachgegeben hat, wegen dem höheren geopolitischen Risiko. Wenn wir uns mal Bitcoin als digitales Asset ansehen, als wertvollstes digitales Asset, dann ist die Entwicklung in den letzten Monaten ebenfalls schlecht. Wir sind da in den letzten 30 Tagen um ungefähr 28% oder 27% gefallen, stehen jetzt über 63.000, 64.000 $. Und da ist interessant, wenn du Ereignisse hast am Wochenende, Entscheidungen, geopolitische Ereignisse, Konflikte, die sich zuspitzen, schau dir den Bitcoin-Preis an, weil der tradet 24/7. Und Bitcoin tradet tendenziell wie ein Risikoasset. Also wenn wir ein breites Risk-Off haben, dass Marktteilnehmer ganz ängstlich werden, dann wird Bitcoin tendenziell auch unter Druck kommen. Und das Interessanteste ist immer bei einem Asset, wie reagiert der Preis auf neue Informationen? Wie reagiert der Preis auf negative Informationen? Und wie reagiert der Preis auf positive Informationen? Und natürlich ist das, was jetzt heute passiert ist, eine negative Information. Aber die Frage ist, wie reagiert denn der Preis? Das kann ein Anhaltspunkt sein, was im Vorfeld schon eingepreist war. Und bei Bitcoin, zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, ist es so, dass Bitcoin zwar gefallen ist, aber aus meiner Sicht der Verlust eigentlich überschaubar ist, wenn wir uns ansehen, was passiert ist, was andeutet, dass bereits sehr viel eingepreist war. Also wir sehen da jetzt nicht, dass Bitcoin um 20% gefallen ist oder irgendwie an einem Tag, weil im Vorfeld ja auch schon viel passiert ist. Also wenn ein Wertpapier, wenn ein Asset auf negative Nachrichten nicht mehr reagiert oder immer weniger, dann ist die Chance immer größer, dass wir uns irgendwie auch bereits einem Tiefpunkt nähern. Und natürlich kann auch die Bitcoin-Entwicklung, das kannst du ja auch morgen anschauen, am 29.02., wenn du die Folge jetzt gleich hörst, wenn sie rauskommt, dann kannst du auch mal schauen, was passiert da. Weil es kann ein Anhaltspunkt sein, was dann am Aktienmarkt passiert. Man kann natürlich dann auch die Futures anschauen, aber die wahre Liquidität kommt natürlich dann am Montag, wenn der Handel eröffnet. Also das ist erstmals der zweite Punkt, dass das auch bei den anderen Märkten teilweise sicherlich eingepreist sein dürfte, diese hohe Erwartungshaltung, dass eben etwas passieren wird. Der dritte Aspekt ist, dass der größte Feind der Börse, das ist gar nicht die negative Nachricht zwingend, sondern es ist erstmal die Unsicherheit. Also wie dramatisch kann es eigentlich werden? Beispielsweise Finanzkrise. Welche Banken sind betroffen? Welche Banken werden überleben? Wer wird alles pleite gehen? Also die Unsicherheit, das ist eigentlich das, was die Börse am wenigsten mag. Und wenn dann die Klarheit auch in Form von negativen Informationen reinkommt, dann kann die Börse das abarbeiten, diskontieren und dann kann die Börse auch schnell wieder nach vorne schauen. Trotz der Erwartungshaltung, dass wahrscheinlich ein Angriff erfolgen wird, das war ja die Erwartungshaltung vor 2 Tagen und auch natürlich vorher schon, bleibt ein geopolitischer Konflikt natürlich eine Blackbox. Wie wird sich das entwickeln? Das ist natürlich für den Markt weiter eine große Unsicherheit. Aber je nach Verlauf kann für den Kapitalmarkt eine Eskalation paradoxerweise sogar eine Art Klarheit sein, weil jetzt weiß der Markt, okay, es ist jetzt passiert, das ist jetzt die Situation. Es bleibt zwar auch viel Unsicherheit, aber das kann ein Stück weit sogar Klarheit reinbringen. Und je nachdem, was im Vorfeld bereits eingepreist war, kann dann auch die Reaktion unterschiedlich ausfallen. Also im Sinne, wie reagiert dann Öl am Montag? Wie reagiert dann Bitcoin die Woche? Das ist immer die Frage, was war eingepreist und inwieweit bringt es jetzt sogar ein Stück weit eine Klarheit, dass Marktteilnehmer jetzt diese negative Nachricht haben, aber damit dann leben können, das dann verdauen können. Also der größte Feind der Börse ist die Unsicherheit. 4. Punkt, im historischen Kontext, das sind geopolitische Eskalationen bei aller menschlichen Dramatik für den Aktienmarkt in der Regel wenig relevant. Also Privatanleger überschätzen geopolitische Eskalationen in der Regel massiv, weil wenn wir uns da die Vergangenheit ansehen, und wir haben nur die Vergangenheit, natürlich kann es sein, jetzt ist es dieses eine Mal, wo das komplett anders ist. Niemand kann es ausschließen. Aber wenn wir die Vergangenheit mal als Anhaltspunkt nehmen, da gibt es ja von vielen Banken, von vielen Marktbeobachtern auch Analysen über die Reaktion bei geopolitischen Ereignissen. Zum Beispiel JP Morgan hat sich das angesehen über 80 Jahre mit 36 geopolitischen Events. Da kommt die Bank zum Ergebnis, dass nach 12 Monaten, es ist völlig egal, ob ein Ereignis war, eine geopolitische Eskalation oder nicht, im Durchschnitt stand nach 12 Monaten der S&P 500 um 5,5% höher. Egal, ob kein Ereignis war oder im Durchschnitt über alle Zeitreihen oder ob eben Ereignisse waren, also geopolitische Konflikte. Also das zeigt, dass eben der Effekt bereits nach 12 Monaten im Durchschnitt überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Also wenn überhaupt es kurzfristig einen Effekt haben kann, die kommen zum Beispiel zum Ergebnis, nach 3 Monaten ist halt die Rendite etwas geringer, nur 0,3% plus, wenn es eben ein Event gegeben hat, gegenüber 1,3% plus, wenn man alle Zeitreihen ansieht. Also je nach Betrachtung kann man sogar zum Ergebnis kommen, weil es hängt ja auch davon ab, welche Ereignisse nimmst du mit rein, welche Zeitverläufe schaust du an. Es gibt auch vom CFA-Institut zum Beispiel eine Untersuchung, die kommt zum Beispiel sogar zum Ergebnis, dass ein Krieg, dass der dann leicht positiv ist für Large Caps in den USA. Aber das ist immer eine Frage, Zeitreihe, welche Ereignisse nimmt man mit rein, etc. Wir können auf jeden Fall sagen, dass der Effekt überschätzt wird, dass der Effekt in der Regel äußerst klein ist, wenn überhaupt vorhanden. Nach wenigen Monaten sieht man da nichts mehr. Das bedeutet nicht, es kann ja eine andere Krise kommen, dass der Markt dann garantiert deswegen immer höher stehen muss. Aber dass das Ereignis per se jetzt nicht der definierende Faktor ist, dass wir jetzt einen Bärenmarkt haben, zumindest wenn wir halt die historischen Daten nehmen. Es gibt eine Ausnahme, das ist der 5. Aspekt, wenn der geopolitische Konflikt einen sehr großen nachhaltigen Effekt auf den Ölpreis hat. Wenn der Ölpreis dramatisch ansteigt und auch dauerhaft weiter oben bleibt, weil zum Beispiel das Angebot langfristig verknappt ist, weil ein großer Exporteur rausgenommen ist aus der Gleichung, dann kann es natürlich einen Effekt haben auf die Inflation, dann kann es einen Effekt haben auf die Zinsen. Und das war in den 70er Jahren der Fall bei dem Ölpreisschock. Und da haben wir dann auch einen wirklichen Bärenmarkt gesehen bei dem S&P 500 am Aktienmarkt. Wenn wir heute aber die Energiesituation, die Energiedominanz der USA ansehen, im Sinne, wie viel Öl die selber fördern, dann ist die Lage heute völlig anders gegenüber den 70er Jahren, sodass ein solches Szenario auf jeden Fall unwahrscheinlicher geworden ist. Aber ein solches Thema gibt es. Wenn der Ölpreis nachhaltig auf $100 geht oder höher und es vor allem so sprungartig und der dann da bleiben würde, dann hat das natürlich einen großen Effekt. Und das wäre also dann die Ausnahme von der Regel, dass geopolitische Konflikte weil sie jetzt nicht den großen Effekt auf den Aktienmarkt haben. Der sechste Punkt, der ist auch ganz wichtig. Öl wird wahnsinnig volatil sein und bleiben und ist oft dann am riskantesten für ein Engagement, wenn die Angst am größten ist, weil dann bereits sehr viel im Ölpreis reflektiert ist. Am Ende, Preise haben immer auch eine Knappheitsfunktion. Also wenn ein Gut knapper wird oder wenn Marktteilnehmer Angst haben, dass ein Gut knapper wird, dann steigt der Preis bereits, obwohl das gar nicht eingetreten ist bisher, aber einfach als Signal für die Knappheit. Und beim Öl ist es so, dass natürlich der Ölmarkt auch nach vorne schaut und dann halt bereits etwas einpreist. Und wenn dann die Angst, die Eskalation am größten ist, dann glauben Anleger, jetzt ist es ja am besten, dort zu investieren, egal in welcher Form, weil das wird ja jetzt weiter raufgehen. Aber da wird dann vergessen, dass der Ölmarkt nach vorne schaut. Und selbst wenn es dann schlecht wird, kann der Ölpreis kollabieren, weil der im Vorfeld es bereits eingepreist hat, zu stark eingepreist hat und dann einbricht, auch wenn dann die Nachrichten sich verschlechtern. Eine Untersuchung von Charles Schwab zeigt, dass der stärkste Anstieg beim Öl oft vor dem Beginn des Konflikts erfolgt. Also die haben sich da ganz viele Konflikte angesehen. 70 Konflikte haben die definiert seit 1970. Und da war es so, dass im Vorfeld, also einen Monat bevor das Ganze eskaliert ist, dass da der Ölpreis stark gestiegen ist oder deutlich gestiegen ist, um mehrere Prozent. Und dann am Ende, aber drei Monate nach dem Ereignis, dass dann der Ölpreis niedriger stand. Und aktuell ist es ja auch so, dass der Ölpreis im Vorfeld jetzt stark gestiegen ist. Und das kann auch sein, dass der ein paar Monaten viel niedriger dann steht. Und das Problem ist, wenn Anleger das jetzt lesen in den Medien, dass sie dann genau zum völlig falschen Zeitpunkt dann dort investieren, weil da eben schon sehr viel auch eingepreist ist, weil der Markt natürlich nach vorne schaut. Der nächste Punkt ist, wenige Tage sind entscheidend an der Börse. Zu verkaufen und auf Klarheit zu warten, das macht wenig Sinn, wenn man sehr langfristig investiert bleiben kann, weil natürlich sobald die Unsicherheit weniger wird, hast du auch dann fulminante Entwicklungen in die andere Richtung. Besonders dramatisch war das ja im April 25, wo wir da dann wirklich wahnsinnige Gegenreaktionen hatten. Also auch auf Indexebene. Und wenn du dort dann nicht investiert bist, dann fehlt dir einfach Rendite. Und auch wenn wir jetzt draufschauen auf den Markt und angenommen, du bist jetzt 40 Jahre alt, 50 Jahre alt, du kannst noch 10, 15, 20 Jahre investieren, dann wäre jetzt zum Beispiel zu sagen, du verabschiedest dich jetzt vom Markt, weil du Angst hast, dass das völlig eskaliert, aus meiner Sicht aus verschiedenen Gründen falsch. Zum einen, das ist kein schwarzer Schwan, alle haben es eher erwartet. Es ist noch unklar, wie weit der Aktienmarkt da überhaupt großartig reagiert, das muss man abwarten. Und zum anderen, selbst wenn eine Reaktion kommt, kann das wahnsinnig schnell wieder aufgeholt werden. Das war in der Vergangenheit so. Natürlich ist es keine Garantie, aber das kannst du nicht timen, dass du sagst, du wartest jetzt, weil sobald du mehr Klarheit hast, sind die Kurse ja wieder woanders. Das ist immer das Grundproblem der Klarheit. Wer Klarheit will, der muss viel bezahlen, weil der wartet halt dann, bis dann die Bewertungen wieder viel höher sind. Also das ist halt immer das Problem der Klarheit. Deswegen, wenige Tage sind entscheidend. Also es ist besser, wenn man investiert bleibt, auch wenn die Nachrichten dramatisch sind und auch wenn natürlich niemand auf der Welt irgendetwas ausschließen kann. Niemand kann genau sagen, was jetzt passieren wird. Aber am Ende investierst du ja nicht auf 2, 3 Wochen, sondern auf 10, 15, 20 Jahre oder vielleicht sogar noch länger. Und da musst du immer im Hinterkopf behalten, es wird auch sprunghafte Gegenbewegungen geben, auch wenn es kurzfristig Angst gibt. Und da kommt der achte Punkt dann, der auch ganz wichtig ist. Ruhe bewahren, nicht verunsichern lassen von den Medien. Überlegen, warum hast du investiert? Du hast noch 20 Jahre Zeit beispielsweise. Und dann, wenn die Angst wirklich kommen sollte, konsequent auf die Chancen konzentrieren, wenn du langfristig investieren kannst. Also immer dann, wenn die Unsicherheit am größten ist, sind die Chancen am größten. Aber jetzt bei diesem konkreten Thema erstmal abwarten. Also wenn wir Bitcoin als Anhaltspunkt nehmen, da sehen wir, dass da jetzt kein so dramatischer Verfall ist. Jetzt können wir noch auf die Futures warten. Es gibt ja auch einen kleinen Handel am Wochenende. Auch da sieht man auf Indexebene bisher jetzt nicht so viel. Also abwarten. ob da am Ende wirklich dann, wenn alle darauf warten, im Endeffekt dann wirklich diese negative Reaktion kommen wird. Ich wäre da sehr, sehr demütig, aber meine Erfahrung aus 20 Jahren plus Kapitalmarkt ist, dass wenn alle auf eine todsichere Sache setzen im Sinne, dass sie sagen, jetzt kommt der Einbruch, dann kann es auch genau andersrum kommen, weil genau dieses Ereignis, das haben die Leute ja auch erwartet. Also da muss man demütig sein. Und selbst wenn Panik kommt, dann würde ich mich auf die Chancen konzentrieren und genau dann reingehen in den Markt mit dem Geld, schrittweise, was du halt sehr langfristig investieren kannst. Du solltest nie Geld investieren, wenn du es in 2-3 Wochen an der Börse brauchst. Also wenn du das Geld in ein paar Wochen wieder brauchst oder ein paar Monaten oder auch in 1, 2, 3, 4 Jahren. Weil niemand weiß, was genau dann passieren wird in dem Zeitfenster. Wir können nur sagen, wenn wir große Panik haben, dann vergrößern sich die Chancen, wenn wir halt langfristig investiert bleiben können. Und das war heute mal das Thema. Und ich werde am Sonntag, also generell im Newsletter natürlich, je nachdem, wie das jetzt weitergeht in den nächsten Wochen, da auch noch was dazu schreiben. Vielleicht ergeben sich ja auch nur Chancen in bestimmten Bereichen. Und ich kann ja konkret auch noch sagen, was ich gemacht habe. Ich habe generell auch ein Stück weit Liquidität auf der Seite, sei es in Anleihen oder einfach auch auf Konten. Und das würde ich noch investieren, wenn sich noch größere Chancen ergeben. Aber ich habe nicht spezifisch da jetzt vorbereitet auf dieses Ereignis, weil meine Erfahrung da wirklich ist, dass das nicht wirklich Sinn macht. Also da jetzt zu sagen, ich warte spezifisch auf bestimmte Themen, das macht nicht so viel Sinn, weil es sehr schwer timbar ist. Und am Ende würde ich immer signifikant investiert bleiben zu 50% und mehr, wenn du langfristig investiert bleiben kannst. Und du musst halt dann die Volatilität aussitzen können, weil wenn du die nicht haben willst, dann hast du auch die Upside logischerweise nicht. Das hatten wir auch oft in den letzten 10, 12 Jahren im Podcast diskutiert. Also wenn du die Einordnungen haben willst, auch zu diesem Thema, je nachdem wie das weitergeht, gerne unter geldbildung.de eintragen. Und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Folge jetzt wieder mit einem Zitat beenden. Und heute mit einem Zitat von André Costolani. An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.